Es ist mir Freude und Ehre zugleich. Bei Maya Burkhardts Frauengeschichten heute zu Gast eine Schauspielerin, eine große Schauspielerin, die tückischerweise einen Vornamen hat, der mit einem sehr gefährlichen Buchstaben beginnt. Aber dazu gleich. Ich begrüße Suni Melles.
Hallo, es ist mir eine große, noch größere Ehre, mit Hubertus Maya Burkhardt ein Gespräch zu führen in seiner legendären Frauenporträts. Welche Ehre. Danke.
Sie beschämen mich. Wollen wir mal beginnen mit dem Namen?
Ja.
Warum, wie erst Suni, woher kommt dieser eigenwillige Vorname?
Suni heißt, Sunyok heißt Schlummerchen.
Schlummerchen.
Als Sonjare. Ja. Und als meine Mami mich unter dem Herzen trug, hat Papi immer gesagt, geh ein bisschen dich ausruhen. Also es heißt take a nap. Und deswegen war der Kosename Suni. Dann Judith Victoria. Und somit habe ich es belassen an mein als Künstlerin Suni. Im Pass steht es nicht. Ah. Haben sie nicht akzeptiert. Es gibt ja so Künstler, die haben ganz tolle Vornamen für die Kinder. Aber Suni ist einfach mein Künstlername. Der bedeutet mir auch viel. Und wenn Mutter, wie nennt man die Muttersprache, die ich leider auch nicht kann, Ungarisch, weil meine Mutter über die Emigration und Flucht eine Blockade hatte, oder ja, hat sie mich aber trotzdem immer Suni genannt und das, kein Mensch heißt Suni auf der ganzen Welt.
Ja.
Also das war so ein uniker Name.
Wir kommen gleich zur Mutter und wir kommen auch gleich zum Vater, aber zunächst mal, Sie sind bekannt als Suni Melles. Genau genommen müssten Sie sich Suni Melles nennen.
Ja, auch Suni, also oder SZ, Schuni. SZ ja. Ist im Ungarischen S. Ich müsste eigentlich noch zu Suni ein SZ machen, ja. Aber wenn die einen mir Sunny sagen oder Suni sagen oder Suni, egal, es ist der Name.
Wo ist Ihre Heimat? Sie sind eine Schauspielerin, die in Luxemburg geboren ist, die einen Schweizer Pass hat und die ungarische Wurzeln ja. hat, auf ungarische Wurzeln auch verweist. Wo ja. ist Ihre Heimat?
Da, wo meine Familie ist. Und ich sehe, durch die Emigration sehe ich die Welt als meine Heimat. Natürlich, wenn ich Ungarisch höre, verdrücke ich schon mal eine Träne, weil es mich an meine Muttersprache erinnert und dass meine Eltern emigriert sind, also geflohen sind aus ihrem Land. Vater jüdischer Herkunft und meine Mutter, weil sie einen Rohonzi hieß und da auch entweder spionieren hätte müssen.
Ja, ungarische Aristokratie.
Ja, nicht sehr hohe, aber es ist Rohonzi, ja. Und man hat sie beschimpft und hat gesagt, sie haben einen warmen Badezimmergeruch und sie können hier in der Akademie weiter studieren, übrigens Schauspiel.
Sie haben einen warmen Badezimmergeruch.
Ja, sie haben, gehen Sie doch wie Kotzka Schuja, gehen Sie doch wie Maya Müller-Sutter mal, gehen Sie so. Und sie müssen dann auch für uns spionieren und Rapport geben, was ja viele große Regisseurinnen und Schauspieler gemacht haben. Und meine Mutter ist dann durch den Wald geflohen mit meinem kleinen Bruder und mit ihrem Mann, meinem Papi, der ja dann auch konvertiert ist in den Katholizismus, um seine Mutter zu retten vor den Nazis. Also wir haben, und das Schönste war, wie ich dann eben passlos war, 15 Jahre ohne Pass. Und da merkte ich, man ist überall zu Hause. Und meine Mutter sagte immer, wichtig ist, dass du deinen Humor behältst, dass das, was ich dir gebe, kann dir niemand wegnehmen. Somit könnte ich jedes Land sehen und in jedem Land wohnen.
Sie waren 3, als die Eltern sich getrennt haben.
Geschieden sind. Also meine Mutter hat ihn geheiratet, hat dann noch 3-mal geheiratet und er sagte immer, Suni, du bist ein Kind der Liebe. Das war ganz wichtig für mich.
Sind Dirigenten ungeeignet für die Rolle des Familienvaters? Man muss jetzt vielleicht sagen, der ein oder andere mag den Namen Karl Melles nicht mehr.
Karoy Melles.
Karoy, das Carlo. Ist das ungarische
ja,
Karl.
Karoy, ja.
Er war bei den Berliner Philharmonikern, den Wiener Philharmonikern. Ja. Er hat mit Solisten wie Wilhelm Kempf, David Oistrakh, Bernstein gearbeitet. Er ist im Übrigen, was ein norddeutsches Publikum interessieren mag, auch Ehrendirigent des Staatsorchesters Braunschweig gewesen. Was war das für ein Mann?
Ja, meine Mutter hat etwas Wichtiges gesagt. Sie liebte ihn immer noch. Sie hat nicht wieder geheiratet. Und dass ich ein Kind der Liebe war. Und wir haben natürlich, sie brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, alleinstehend, kein Mann im Hintergrund, ja. Da Ausländer. Das habe ich alles mitgemacht. Und trotzdem war ich stolz und bin immer noch stolz auf meine Eltern. Und es gibt ja viele, die sich dann nicht mehr lieben. Aber ich habe mein eigenes Bild gemacht und meine Mutter hat nie geschimpft über ihn. Und eigentlich erst, wo ich selber merkte, wie viel Leid er zugefügt hat, einfach uns alleine zu lassen. Er war vielleicht auch ein bisschen feige, weil wenn man dreimal verheiratet ist und sich nicht um die Kinder kümmert, ist das auch ein Armutszeugnis und trotzdem kann ich ihn verzeihen, weil ich weiß nicht warum. Ich empfinde nicht einen Hass und er hat mir andere Dinge gegeben.
Welche?
Die Musik, wenn ich an Ligeti denke, Kurtag, große, große, große Künstler, es korreliert nie das Ego mit der Kunst oft. Und deswegen hat mich das immer schon, bin ich früh so gebrieft worden von meiner Mutter, dass manchmal man wunderbare Taten vollbringt. Und wenn ich mit den Wiener Philharmoniker spreche oder mit Kirill Petrenko, ach, dein Vater, der hat mich geführt, wie man Beethoven versteht. Oder dann sage ich, ja, er hat vielen Menschen was gegeben. Und er wollte ja mit mir, ich habe gesagt, bitte gehen wir in den zoologischen Garten. Dann sagt er, nein, du musst wissen, was eine Fuge ist. Was willst du mit einem Kanarienvogel dir anschauen oder einen Löwen? Und er war einfach nicht geboren, ein Vater zu sein. Und ich sah immer eine Mutter und einen Vater. Und als Kind will man immer beide sehen. Ja. Das ist so eine Urinstinkt. Und darüber habe ich mehr gelitten. Aber meine Mutter war, ja, ich hatte eine wunderbare Mutter. Ich hoffe, ich bin so eine gute Mutter. Aber als ich meinen Vater dann, er war bei der Hochzeit dabei, er hat mich zum Altar geführt. Das war es dann auch, hat sich schrecklich danach benommen, was ich gerade... Und kein Spießer in dem Sinn. Ich gesagt, er hat sich nicht verändert. Aber auf jeden Fall, als dann mein zweites Kind, Konstantin, mein erster, Leonil die Zweite, ihm gesagt habe, Fati, ich habe ihn in Jiddisch angerufen, mein Kind ist zur Welt gekommen, sie heißt Leonil, sagt er, Suni, hör zu, Venice ist abgebrannt, sage ich.
Das Fati, Theater.
Das Theater Venice ist abgebrannt, wo er sehr oft dirigiert hat. Sage ich, aber ja, ich weiß, aber nein, ich weiß es nicht, aber du bist eben Großvater und hast die Leonil. Ja, aber Venice ist abgebrannt. So, das ist mein Vater.
Ihre Mutter hat den wunderbaren Satz zu Ihnen gesagt, ich werde dir immer die Wahrheit sagen, weil ich dich uneigennützig liebe.
Ja.
Ich habe gestern Matthias Habich hier in Zürich, wo wir sprechen nicht in Hamburg, wir sprechen in Zürich, auf der Straße getroffen und ich habe ihm erzählt, dass ich Sunny Melles treffen werde. Und er sagte, mein Gott, ich habe die Mutter noch gekannt in Basel auf der Bühne und sie war genial. Sie konnte genial sein. Diese Mutter hat hier in der Schweiz auch Demütigung erfahren.
Oh ja.
Würden Sie sagen, dass Sie Ihre Stärke auf der Bühne und im Leben im größeren Sinne Ihrer Mutter zu verdanken haben?
Ja, sie ist mein Idol als Mami und ein Idol auch des politischen Denkens. Ich will nicht besser sein oder größer sein, nur seine eigenen Eltern zu verlassen, 56 in Ungarn. Und die Mutter hat dann, Großmutter, dann noch Pulle-Stücke in ihren Mantel gestopft. Und ich habe immer gefragt, Mami, wie bist du geflohen? Und sie hat wirklich viel Demütigung. Und sie ist eigentlich an der Emigration auch krank geworden, physisch. Also habe ich eine wunderbare Mutter gehabt. Und sie haben mir eben erzählt, sie haben mit Hans Hollmann gearbeitet. Meine Mutter, das war so ihr Mentor.
Der Regisseur Hans Hollmann,
mit dem ich letzte Tage der Menschheit, wo ich immer als Kind auftreten durfte, weil ich bin nie nach Hause gegangen. Bei mir gab es um 12 Uhr kein Mittagessen, wie alle anderen Kinder auch. Ich bin dann im Dunkeln in den Zuschauerraum gegangen oder wo sie eben in der Garderobe war, roch diesen Geruch von Bühne und Backstage. Und bin so aufgewachsen und war immer dankbar. Und immer, wenn ich zu Hause war, habe ich Zettelchen geschrieben, bis zur Tür hin, bitte weck mich und erzähl mir, wie die Vorstellung war. Ja. Und da waren oft Tränen und Glücksmomente.
Es ist guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast auch Musik mitbringt. Und Sunny Melles hat sich zunächst gewünscht, einen Song von Aretha Franklin.
Ja.
Warum?
Also ich liebe ihre Stimme. Das Organ der Stimme ist für mich Wiedererkennung. Also ich liebe Stimmen. Und ich wollte eigentlich, mein zweiter Wunsch war, Sängerin zu werden, weil die Stimme ist eines der schönsten Dinge, die wir haben. Also auch ja. Wörter, Gedanken zu fassen. Und die Aretha hatte meine Stimmlage, sie hat mich einfach addicted. Ich war einfach sofort bei ihr. Ich weiß es, will es gar nicht zu sehr eruieren, aber dieser eine Titel, I Say a Little Prayer for You, ist so mit mir verbunden, weil auch wenn ich aufstehe, Vater Jude, Mutter katholisch, was ist Glaube, was ist... Nein, die Sache ist, immer wenn ich aufwache, so sagt sie, whenever I wake up, bevor ich mich schminke, spreche ich ein kleines Gebet für dich. Oh, während ich mich kämme oder überlege, was ich anziehen soll, spreche ich ein kleines Gebet für dich. Und für immer und ewig wirst du in meinem Herzen bleiben und ich werde dich lieben. Für immer und ewig. Und das ist dieses, was mich, wir haben ja ein bisschen Französisch in der Schweiz, Italienisch. Ja. Ich habe immer nachgeguckt, was jemand singt, auch wenn ich noch nicht so weit war. Und das hat mich fasziniert. Und immer, wenn ich in die Kirche gehe oder irgendwo, ich zünde eine Kerze an, denke an jemanden und bete für ihn. Und auch wenn ich...
Und bevor Sie auftreten, kreuzen
genau,
Sie sich.
Ja, aber dazu, die Ehre. Ja, genau.
Dazu kommen wir später. Jetzt geben wir zunächst erstmal der großen Aretha Franklin das Wort, die Stimme. Suni Melles ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Ich freue mich sehr. Suni, Sie waren 15 Jahre, Sie haben es schon erwähnt, staatenlos und haben hier in Basel in diesem Zustand gelebt.
Wenn ich Sie unterbrechen darf, nicht nur in Basel, ich war in Bern, in Ins, in Biel.
In der Schweiz.
In der Schweiz.
Wie ist das als Kind staatenlos?
Also das heißt ohne Pass.
Ohne Pass.
Man darf nicht wegreisen. Wenn eine Exkursion war in der Schule, musste ich also immer... War immer ein bisschen schwierig, ein paar Mal durfte ich nicht mitreisen. Und das ist so wie heute, das ist so, die Kinder verstehen es nicht, die sind ja brutal oder sie sagen, ach, das macht nichts, also beidseitig. Ja. Und wo ist dein Papi und wo, wieso und warum? Und das ist für ein Kind gar nicht nachvollziehbar. Und somit habe ich das, man sagt immer, als Kind kann man das besser ertragen, das stimmt. Also die Jugend und das Kindsein, meine Mutter ist daran gebrochen, weil sie natürlich immer wieder Sehnsüchte hatte. Ich hatte meine Mutter bei mir, aber es ist schon unglaublich, auch wo sie gesagt hat, lerne immer alle Sprachen, wo wir dann irgendwie in der Mikro und in der Coop, ich möchte gerne, ja, warte Sie mal. Und ich habe dann immer Schweizerdeutsch durch die Sprache sie geschützt. Ich habe gesagt, sie redet nicht so mit ihrer Mutter. Und dann waren wieder wunderbare Gespräche mit Schweizern. Also man kann nicht immer nur sagen, die sind so oder so.
Vielleicht eine pathetische Frage, aber ich will sie dennoch stellen. Die Großmutter war Stummfilmstar in Ungarn. Ja. Die Mutter war Schauspielerin, wie wir jetzt schon gehört haben. Der Vater ein bedeutender Dirigent. Ist für Suni Melles die Bühne neben der Familie auch Heimat?
Es gibt einen berühmten Satz, wo man sagt, du bist nur eine gute Schauspielerin, wenn am Abend der Doktor nicht auftaucht. Das heißt, Talent zu haben, zu singen, es gibt die Familie und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommt erst die Schauspielerei. Wobei man alles, was ich bin zu langweilig, um mich selber zu spielen. Es interessiert mich nicht, auf die Bühne zu sehen. Ich muss eine, das ist ja immer die Schauspielerei. Aber man saugt alles ein, weil man kann mit seiner Biografie und seinem Körper und seiner Stimme und seinem Aussehen, ist man sowieso involviert. Es ist nicht wie ein Bild, das man hinhängt. Und dann, also es hat immer mit dir zu tun, klar. Aber es hat mich nicht, für mich gibt es die Familie und dann die Schauspielerei. Wobei, Sie haben vollkommen recht, Erfolg, Misserfolg, Gelingen, Misslingen, es gibt schon Tage, wo mein Mann, den ich über alles liebe, nichts mit damit zu tun hat, was ja. gut war, schon gesehen hat, wie dann es abfärbt manchmal auch.
Naja, freilich.
Oder wenn man weint, dass mein Sohn jetzt in die Music Technology studiert, Musik, und meine Tochter auch Schauspielerin sein will, kann ich nur wie Mozart oder Komponisten. Es muss nicht immer so sein.
Ja.
Aber man wird Schauspielerin eben, bevor man auf die Idee kommt. Man will es sein.
Wir kommen auf Ihren Sohn Konstantin noch zu sprechen später, denn er hat uns auch Musik mitgebracht. Oder ja. besser, Sie haben uns Musik mitgebracht von ihm. Aber als Ihr Sohn nach London gegangen ist, ja. haben Sie ihn ziehen lassen müssen, so wie Ihre Mutter Sie hat ziehen gelassen. Ihre Mutter war in Basel, in einem für Sie fremden Land.
Ja.
Es war nicht Ihre Heimat, und Sie sind nach München gegangen und wurden aufgenommen auf der renommierten Otto-Falkenberg-Schule.
Ja, und ich habe noch gesagt, ich heiße Suni Melles. War 907. Ja, sie sind aufgenommen. Und diese Freude mit meiner Mutter zusammen, wo wir da durch den Salon, also durch die Wohnstube durchgetanzt sind, werde ich nie vergessen. Und ich weiß, sie hat mich ziehen lassen. Also das heißt, man muss immer für jemanden da sein, aber man muss sie ziehen lassen.
Mhm.
Und das versuche ich auch wenn sie in irgendeinem Club ist und ich sage, bitte pass auf, Leonel, dass du nichts, keine K.O.-Tropfen bekommst, bitte ruf mich an. Ich sage, mir ja schrecklich. Aber die Sorge einer Mutter, und das ist eine der stärksten Liebe, die Mutterliebe, du musst sie gehen lassen, sonst werden sie nicht überleben. Und das habe ich von meiner Mutter.
Ich durfte gestern Abend hier am Schauspielhaus in Zürich Madame de Sade sehen, wo sie eindrucksvoll auf der Bühne stehen. Ein Stück von Yuko Mishima, übersetzt von Elisabeth Plessen. Das sollte man auch ruhig mal erwähnen. Und wir haben danach noch zusammengesessen in einem sehr schönen Restaurant. Und mit dabei war Miriam Mertens aus der großen Hamburger Schauspielerfamilie.
So ist eine wunderbare.
Und wir waren umgeben von, ja, ich würde sagen, ihren Freunden. Spielt Freundschaft für Sie eine Rolle? Oder anders gefragt, gibt es in diesem Beruf Freundschaften?
Nein, gibt es nicht. Es gibt ganz wenig Freunde. Und Amir Husseinpour, Perser, Choreograf und zum Beispiel Regisseur, hab ich 10 Jahre nicht mehr gesehen. Aber da, wo ich ihn gesehen habe, Sir Peter Jones, in der Musik natürlich, habe ich uns wieder gesehen. Das sind Freunde fürs Leben.
Mhm.
Und komischerweise bin ich immer so dankbar, wenn ich Freunde, in Anführungszeichen, wie Therese Muxenede, Schönberg Center, fürs Leben bekomme. Wo ich weiß, das wird fürs Leben sein. So viele sind es nicht. Und die Miriam Mertens.
Es ist gut, da braucht bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Rod Stewart hat gesagt, je älter er wird, umso mehr weiß er, Freunde fürs Leben zu schätzen. Und darüber hat er auf seiner letzten CD, er ist ja nun auch Anfang 70, einen Song geschrieben, Friend for Life.
Through a smoke-filled glass on a desperate night, when the sole of my shoe lets in rain, when the heart's tired of running and the milk's gone sour, will your feelings still be the same? When the match won't light, so the flames don't tremble, and the years are condemning us to, I'll need a soulmate to hold me and a friend for life, and I'm hoping it might.
Wunderschöner Song.
Schön. A Friend for Life, Rod Stewart. Dieter Dorn hat schnell erkannt, als Sie auf der Otto-Falkenberg-Schule waren, welches Talent da vor ihm steht. Wie war die erste Begegnung mit Dieter Dorn?
Ich war nach 3 Wochen, wurde ich schon engagiert von Harald Clemen, der wurde unbesetzt, kam Ernst Wendt. Und somit war ich nach 3 Wochen schon an den Kammerspielen und habe viel gespielt.
Emilia Galotti,
Lucille, Danton's Tod, Gretchen, alle. Ich habe, um mich da jetzt nicht zu loben, in der Süddeutschen Seite 3 habe ich ein Interview bekommen, weil ich 17 Angebote hatte. beim Intendanten vorsprechen, was ich dann einfach parallel gemacht habe. Mhm. Und da war ich schon ein bisschen geächtet, weil ich habe gesagt, ich will jetzt nicht 4 verschiedene Sachen vorsprechen, sondern ich will nur mit einer Figur immer wieder auftreten. Das war die Möwe. Und mit Tancred Dorst hatte ich eine wunderbare erste Begegnung. Es geht so, dass wir alle Schauspielschüler mussten dann so eine Gruppenszene machen und ich musste an der Tür mich hinlehnen und dann fing das Vorsprechen an. Und natürlich, wer kam zu spät? Tancred Dorst. Und er machte die Tür auf und ich fiel in seine Arme. Und ich habe gesagt, Sie sind zu spät, jetzt müssen wir, Double Take, ja. Jetzt mussten wir nochmal das Ganze nochmal machen. Natürlich hat jeder gelacht, weil er wusste Tancred Dorst. Und das war meine erste Begegnung. Also das war sehr schön und dann hat mich Dorn gleich noch gesagt, du bleibst dann schon in Annenkammer spielen. Und ja, 17 Angebote. Da habe ich gedacht, ja, ich kenne es gar nicht anders. Dorn war mein Mentor.
Ja.
Und ich hatte natürlich, das werde ich nie vergessen, da war eine Kaldewey-Farce. Mhm. Egal, wer es jetzt inszeniert hat, auf jeden Fall hieß es nach 99 Tagen, Frau Melles wird umbesetzt. Da war ich noch Schauspielerin. Da sage ich, aber Ernst Wendt, Regisseurin, hat 7 Kinder. Wie kann man überhaupt dann so reagieren? Jedenfalls Beusen. Rolf Beusen hat gesagt, man kann eine Schauspielschülerin, es gibt Befindlichkeiten auf der Bühne. Nein, sie wird nicht umbesetzt. Und seitdem, meine Mutter sagt, wenn du A sagst, musst du B sagen. Ja. Ich bin noch nie ausgestiegen. Ich sage immer, ruf mich
man
an.
Man darf sich nicht gehen lassen.
Tütelet, ja, aber man darf nicht aus einer Produktion aussteigen.
Ja.
Ist egal. Hm. Man kann nicht das verlangen oder wenn, dann ist es halt schlecht. Und ich sage jedem Schauspieler, ruf mich an, bevor du aussteigen willst, weil du hinterlässt verbrannte Erde. Und viele Schauspieler können sich das gar nicht leisten. Niemand, ich auch nicht.
Der Zuschauer mag sich fragen oder der Zuhörer, die Zuhörerin, die uns zuhört. Und ich habe mich das gestern auch gefragt, als ich im Schauspielhaus in Zürich Suni Melles auf der Bühne gesehen habe. Gibt es noch so etwas wie Lampenfieber? Und wenn ja, ist es am Ende gut, dass es Lampenfieber gibt?
Ja, das ist genau das. Es fängt erst dann an, wenn Sie oder weiß nicht wie viele, 700 Augen auf dich schauen. Das ist dieses bestimmte Sucht oder Kick, den ich habe, haben auch Sportler, wenn sie live oder Sänger, wenn man live ist. Ich liebe Film. Das Lampenfieber ist anders. Es entsteht durch ein Miteinander in einem Raum zu sein. Mhm. Ich habe es auch beim Drehen kurzfristig, aber nicht so, wo man denkt, jetzt muss ich raus und ich weiß nichts. Und es sind viele Sänger, die nicht mehr auftreten, weil sie den Text vergessen während dem Singen. Diese Blackouts, davor hat man natürlich auch Angst. Aber es ist das Live-Miteinander, das Publikum mit dir. Dieser Kontakt macht dieses Lampenfieber. Und Lampenfieber ist ja wie verliebt sein, Herzklopfen. Ich mache mir immer ein, ich bekreuzige mich, ich sage immer meinen Mutternamen, meine Tochter, meinen Konstantin Leonel Peter, die ich liebe, um diesen Support zu bekommen.
Wenn Sie auftreten.
Kurz davor.
Wir sprechen gerade von pochenden Herzen, von schnell schlagenden Herzen infolge von Lampenfieber.
Oder verliebt sein.
Oder verliebt sein. Und das führt vielleicht ganz gut zum zweiten Musikstück, das sich Suni Melles gewünscht hat. Schnell schlagende Herzen. Könnten nicht nur vom Lampenfieber, sondern gelegentlich auch vom Verliebtsein.
Und der Liebe.
Und der Liebe.
Ja.
Stichwort Pavarotti. Stichwort Lucio Dalla. Sie haben sich da was gewünscht.
Stichwort einer der begnadetsten Sänger. Der Titel ist Caruso. Ich saß in einer Gondel in Venedig. Und ein Mann saß mir gegenüber. Auf den Knien und sagte, willst du meine Frau werden?
Oh.
Das war Peter sein Wittgenstein. Und das Herz ist mir so vor Freude gehüpft, wie ich das immer noch habe, wenn ich ihn sehe und wenn ich an ihn denke. Und 10 Minuten vorher hatten wir in einem Restaurant diesen Song gehört und er verbindet uns ewiglich. Und was ich noch sagen wollte, der Text ist genauso poetisch und wichtig wie unsere Liebe. Ich würde gerne 2 Sätze oder eine Strophe davon sprechen. Hier, wo das Meer funkelt und der Wind stark weht, auf einer alten Terrasse vor dem Golf von Sorrent, umarmt ein Mann eine junge Frau, nachdem sie geweint hatte. Dann räuspert er sich und beginnt wieder das Lied. Ich habe dich lieb, so sehr, aber dermaßen, dermaßen lieb. Weißt du, es ist soweit eine Kette, die das Blut in den Adern löst, weißt du. Und die zweite, die Macht der Poesie, wo jedes Drama eine Fälschung ist, sodass du mit ein bisschen Schminke und Mimik eine andere werden kannst. Aber zwei Augen, die dich ansehen, so nah und wahrhaftig, sie lassen dich vergessen die Worte, bringen durcheinander die Gedanken. So wird alles klein und auch die Nächte dort in Amerika.
Guido bel mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una
Was geht in Ihnen, liebe Sunny Melles, heute Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten vor, wenn Sie die Stimme von Pavarotti hören?
Bei Lucio Pavarotti denke ich immer, seine Stimme ist wie ein Kuss von Gott.
Gestern Abend im Schauspielhaus Marquise de Sade, da arbeiten Sie sehr stark mit Ihrer Stimme. Was auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Figur, die Sie spielen, einem Alterungsprozess ausgesetzt ist.
Das ist Madame de Montreuil, Madame also die wahre Montreuil. Geschichte. Das war die Schwiegermutter von Marquis de Sade.
Ja. Ja. Haben Sie je Angst um Ihre Stimme gehabt?
Nein, und ich hatte auch nie Schwierigkeiten. Ich war nie heiser. Es ist so wie die Gruberowa oder die Anna, eine Trepko. Oder wie geht man mit seinem Organ um? Ich bin sehr bewusst mit meiner Stimme. Ja, aber als Schauspielerin habe ich nie Sprechtechnik gemacht, weil man durch die Konsonanten, also immer die Stimme, den Fluss des Atems wegbricht. Felicia Weathers wohnt über mir in München, eine wunderbare Opernsängerin. Habe ich immer Singunterricht genommen und Stützen im Zwerchfell. Also wenn man live ohne Verstärkung singt und das Rage, der Rage, also das Volumen meiner Stimme ist eine Trompetenstimme manchmal, aber ich kann auch sehr tief sprechen. Und alle, die Opernsänger mich hören, sagen, ich habe eine Kopfstimme. Also ich bin vielleicht auch ein bisschen eine Veranlagung, dass ich nie heiser werde, wenn ich schreie, wie ich das jetzt auch gemacht habe und sehr tief bin.
Gehört dazu Disziplin, um die Stimme zu pflegen?
Ja, klar. Es gibt ja Menschen, die haben von Natur aus eine raue Stimme, wie Rod Stewart. Fantastisch. Das gehört zu jedem. Jeder hat so einen eigenen Stempel. Aber wenn ich so eine Stimme habe wie ich, dann bin ich persönlich sehr diszipliniert. Liebe dich selber, also liebe den anderen wie dich selbst. Und ich liebe meine Stimme als Organ. Und deswegen will ich auch immer das, womit ich auch Geld verdiene und womit es mein Beruf ist, das nicht zerstören. Das liegt in meinem, ich kann es nicht anders. Ich passe immer auf meine Stimme. Ich bin ein Frierer, ich habe jetzt auch, habe ich ein Fell um meinen Hals, auch im Sommer. Bin sehr empfindlich, schaue, dass ich nicht im Zug bin, schaue, dass ich nicht zu kalt trinke. So. Aber das ist rein persönlich. Und ich weiß, wie Frank Sinatra sagte, I don't inhale, die Zigarette. Also viele Sänger machen sich schon Gedanken, die anderen sind, haben eine andere Veranlagung, müssen nicht aufpassen. Aber ich glaube, Disziplin ist immer gut in allen Dingen, muss es nicht übertreiben. Aber wenn man was an sich liebt, sollte man das immer auch pflegen.
Wenn man was an sich liebt, soll man es pflegen? Sie haben auch geäußert, liebe Sunny Melles, ich liebe meine Fehler und meine Ängste. Verbinden Sie mit Ihrem Beruf auch das Wort Angst oder betrifft das andere Lebensbereiche, die mich am Ende gar nichts angehen?
Genau die betrifft es. Noch stärker natürlich im Leben und nobody is perfect. Das ist so wichtig, von Fehlern zu lernen und aber auch nicht konfliktscheu zu werden. Weil man kann es ja auch beheben, indem man bisschen einfacher wird. Also man sagt immer, ist die Frau Melles kompliziert? Nein, ich bin nur nicht korrumpierbar. Die Wahrheit ist, das sagt auch Shakespeare, tut mir oft weh. Ich sage, in der Kunst gibt es keine Diplomatie. Das heißt, man wird opportunistisch, aber man muss auch andere akzeptieren. Also immer diese Gratwanderung. Aber die Angst ist was ganz Wichtiges. Man wird auch vorsichtig bei der Angst und wirkt nicht dumm. Ich glaube, wenn man keine Angst hat, wirkt man dümmlich. Eine Angst, eine normale Portion Angst ist wichtig, denn ich lerne mehr von Fehlern wie von Erfolgen.
Man der Erfolg lernt. Macht dumm, sagte Mao Zedong.
Wirklich? Ja, also ich will ja immer besser werden. Ja. Also ich sage eben, wenn man talentiert ist, entwickelt man sich und kann auch ganz viel dann auch hinfallen. Aber ich kann nicht anders.
Wo üben Sie eigentlich Ihre Texte?
Immer, überall. Beim Bügeln. Ich bügle sehr gerne, weil es ich liebe den Spa und bin sehr gerne in der Sauna, aber in der Dampfsauna, weil es für die Stimme wiederum gut ist und für meine Haut. Und ich habe auch in meiner Garderobe ein kleines Öfchen. Ich bin einfach ein Frierer. Und dann ist es so warm. Und wenn ich übe, Sie müssen ja den Text so gut können, dass Sie eben auch dabei bügeln können, gehen können.
Und zu jedem Zeitpunkt.
Zu jedem Zeitpunkt. Und Lang Lang sagte was ganz Tolles einmal. Wenn man ein Pianostück gespielt hat und es einmal vor Leuten gespielt hat, setzt es sich irgendwann ins Unterbewusstsein. Mhm. Also dieses, wenn man im Repertoire es immer wiederholt, wie beim Drehen, macht man nur 3 Minuten am Tag und man sagt nie wieder den Text. Aber wenn Sie den Text immer wieder hervorholen müssen, wie eine Telefonnummer, und Sie sagen das zum Beispiel, wie ein Muskel, Sie sagen ein Jahr lang Ihre Telefonnummer nicht mehr, Sie können sie nicht mehr. Ja. Also das Gehirn verlangt Disziplin und verlangt Übung, wie ein Muskel. Mhm. Und wenn Sie nicht trainieren, dann wird die Angst noch größer. Also wie bekämpfe ich Angst und Fehler? Wie bekämpfe ich Versprecher? Das können Sie nicht, weil Sie sind ein Mensch. Mhm. Aber Sie können sich gut vorbereiten. Und Arbeit, ich liebe die Arbeit an meinem Beruf.
Also die Arbeit am Text.
Die Arbeit am Text. Und es ist nicht, dass man zur ersten Probe den Text kann. Das ist nicht, das ist Nerd, das ist falscher Ehrgeiz.
Da sind Sie auch Tabori-Schülerin, glaube ich.
Ja.
Der ja sagte, ich möchte keine Schauspieler haben, die zur Probe kommen mit fertig gelernt.
Es gibt aber Regisseure, die das verlangen. Aber ich sage immer, wenn es im Deutschen heißt es auswendig lernen, im Französischen savoir par cœur, knowing by heart. So, wenn man diesen Begriff weiß und die Regisseure dann sagen, ach, sie ist nicht dumm und blöd und hat sich nicht vorbereitet. Es braucht so eine bestimmte Zeit, bis beim Theater, beim Drehen nicht, bis man das Herz, bis der Text das Herz passiert. Mhm. Und dann versteht man ihn. Nicht nur einfach aufsagen, weil dann merke ich, der sagt den Text nur auf. Es ist wie die, sie können ein Stück, da, aber die Melodie muss stimmen. Mhm. Hat nichts damit zu tun, ob sie die Noten können. Es ist dann auch noch die Phrasierung. Da gehen Sie mit der Seele nochmal durch, zusammen mit einem Regisseur.
Sie haben erwartet von Ihrem Publikum, so haben Sie es zumindest in einem Interview gesagt, dass das Publikum die Sätze, die Sie sagen, auf der Bühne weiterdenkt und dass das Publikum auch erst denkt und dann fühlt.
Ja.
Wie können Sie das beeinflussen?
Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Mhm. Sobald ich Menschen nicht dazu bringe, zu denken, habe ich was falsch gemacht. Und Alvis Hermanis sagte damals, der Körper geht ja immer vor, bevor man was sagt. Das ist eine Bewegung, weil ich ja Kabuki und Comédie Française und alte Frau spiele. Der Körper ist immer in Bewegung. Und alles, was sich bewegt, ob das im Film ist, Move, guckt man hin. Mhm. Aber der Gedanke ist dir immer ein Schritt voraus. Und wenn du nicht denkst, was du sagst, was du sprichst bei der Musik, dann wird's flach. Und es muss aber trotzdem so natürlich sein. Und deswegen liebe ich so Stimmen wie eben Pavarotti oder Sie, Herr Meyer-Burkhardt, wenn Sie mit der Schöneberger die NDR-Talkshow machen. Woher das können, die Musikalität, sich in Menschen einzuverleiben, sie zu verstehen. Das gehört ein Taktgefühl, eine Musikalität, ein Humor. Und das muss man genauso auch in der Schauspielerei machen. Und die Liebe zu den Menschen und ihnen, die Liebe. Ich kann nicht durch Destruktion arbeiten, das ist ganz gefährlich.
Sie mögen auch nicht Ironie.
Sarkasmus. Das ist destruktiv. Und zu sagen, ja, ich liebe dich, das ist manchmal, schwierig bei Schauspielern, denn bei einer Oper gibt es den Sopran und den Tenor. Und in der Schauspielerei denkt jeder, sie ist Königin der Nacht und sagt, ach, ich sage jetzt diesen Text nicht und das ist doch scheiße und das ist doch blöd. Und ich bin immer so werktreu, sage ich, aber Mishima sagte das und das und das. Sie können ja auch nicht bei Mozart sagen, ach, das hohle C lasse ich jetzt weg. Und also eine bestimmte Demut und Respekt, aber trotzdem eine große Fantasie, Kunst zu kreieren.
Ihre Mutter ließ Sie ziehen, wie wir schon besprochen haben, von Basel nach München.
Ja.
Sie haben Ihren Sohn ziehen lassen von München nach London.
Meine Tochter auch, Lionel.
Aber wir wollen jetzt, bei allem Respekt vor der Tochter, vom Sohn sprechen, ja, weil der Mann ist Musiker.
Ja.
Und jetzt reden wir mit der Mutter, Suni Melle. Das dritte Musikstück, das Sie sich gewünscht haben, ist von Ihrem Sohn.
Ist von meinem Sohn komponiert und er hat schon als Kind Klavier gespielt. Jeder macht dann ein Instrument. Aber wenn ein Junge sagt, ich möchte Musik machen, das heißt, du willst damit Geld verdienen, du musst damit überleben.
Dann, das war ein Leben lang.
Ein Leben lang. Kann sein, dass er aufhört. Aber das ist ein Drang, wo ich nur sagen kann, ich will ihn unterstützen und nicht sagen, naja, also du, da wirst du ja und das ist ja so und so und werde lieber Anwalt und mach irgendwelches
mit
Immobilien und so und kein schöpferischer Beruf. Und ich war so gerührt. Und wenn man komponiert elektronisch und...
Wollen wir mal reinhören. Vocal End. Und der Interpret ist DJ Wittgenstein, der Sohn von Suni Melles. DJ Wittgenstein.
Ja.
Ich glaube, auf dem Opernball in Wien.
Ja, er wurde ausgesucht, beim Wiener Opernball aufzulegen. Er hat das Rennen deswegen geschafft, weil die Frau Maria Großbauer ist jetzt eine neue Leiterin. Sie hat Jazz und Saxophon studiert. Und ich war ganz erstaunt und ich habe gefragt, warum haben Sie meinen Sohn? Weil es waren so viele Castings dafür. Und er sagt, ja, weil Ihr Sohn mir die Musik gefällt und weil er mit Platten auflegt. Er ist ein großer Fan von Deckmantel, von diesen ganzen Clubs.
Clubmixes, Samples.
Ja, und das ist für mich, ich habe mich jetzt auch dazu bewegt. Also man fängt ja sofort an, der Körper tut ja was mit dir, wenn du das hörst. Aber es ist sehr, sehr touching, das zu hören, ja.
Liebes Suni Melles, Sie haben so viele Auszeichnungen bekommen. Also Sie haben die Satyrknöpfe bekommen, den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Sie waren Schauspielerin des Jahres der Zeitschrift Theater Heute. Sie haben den Nestroy-Preis bekommen und so weiter. Was mich als Produzent von Filmen natürlich am meisten interessiert, Sie haben eine Oscar-Nominierung.
Ja, das
müssen Sie uns erzählen.
Das war der Film von Wolfgang Glück, Thorberg, ein Roman, 38. Und es war eine unglaubliche Vandenberg. Er hat die Kamera gemacht und ja, eine Schauspielerin, die benutzt wird und nicht versteht, warum ihr Mann auf einmal auf der Straße angespuckt wird und sagt, gehen Sie bitte weg, Sie sind Jude. Das ist natürlich eine meiner Biografie, dass ich auch ein Teil dieses jüdischen Glaubens bin und spiele aber die andere Seite. Wie ist es, wenn man Schauspielerin ist in der Zeit? Soll man weggehen? Soll man mitgehen? Soll man? Es war auch ein Nichtwissen, ein Dochwissen, ein Überleben,
Hoffen.
Ein Hoffen, dass es doch nicht so schlimm ist. Und viele haben gesagt, es kann doch nicht so schlimm sein. Wie auch immer, ich war sehr glücklich, eine Nominierung zu haben und bin nach Los Angeles mit Wolfgang Glück und traf dann Billy Wilder in seinem Büro, nie vergessen. Und Carl Malden schenkte mir seine Mütze. dann saß ich da und dann sagte, sag ich, ja, wie sind denn die Chancen? Weil man muss dann dahin gehen und dahin. Und Academy sagte, Honey, mein Lieber, meine Liebe, no chance this year. Da sage ich, ja, warum? Cause Waldheim.
Ja.
Da war die Geschichte mit Waldheim.
Der ehemalige Bundespräsident Österreichs.
Der nicht gesagt hat, dass er ja eine Vergangenheit, die viele haben und es nicht sagen. Aber auch das war für mich klar. Und ich habe dann die Mütze bekommen von Karl Molden und hatte dieses, ja, diesen Traum, da auf dem Teppich zu sein und dort zu sitzen. Und es ist wunderbar. Und ich bin ja auch mit meiner Mutter im Kino gesessen und ich habe mir alle Filme und alle Oscars, ich durfte immer um 4 Uhr aufstehen, wenn Muhammad Ali Cassius Clay geboxt hat und wenn die Oscar-Nächte waren. Das war für mich so prägend in meiner Jugend, dass mich meine Mami geweckt hat und ich habe das dann immer anschauen dürfen, wie ich es heute noch mache, außer Muhammad Ali.
Ja. Sie sind eine zurückhaltende Persönlichkeit nach meinem Eindruck und verschweigen die ein oder andere Ehrung. Ich komme gleich noch auf eine, nämlich die Sie zur bedeutendsten Schauspielerin der Zeit macht. Bedauert diese Schauspielerin, die diese Ehre, auf die ich gleich noch mal komme, die diese Ehre widerfahren ist, manchmal, dass sie in einem deutschen Sprachraum in gewisser Weise auch gefangen ist?
Das ist so, ich spreche mehrere Sprachen, aber out of town, out of mind. Du musst schon wissen, ich wollte ja manchmal, nachdem ich mit Bruno Cremer und Alain Delon gedreht habe im Filmbusiness, muss man ja auch vor Ort sein. Und meine Tochter fragt dasselbe. Sie studiert in London Drama. Ja, ist man jetzt, soll man jetzt in Los Angeles bleiben oder soll man in Deutschland? So wie es ist, ist es. Aber mein Traum ist immer, in allen Sprachen zu spielen. Das bleibt mein Traum und daran arbeite ich auch.
Also diese Auszeichnungen, das sind die sogenannten Satyrknöpfe, von denen man sagt, sie kommen vom Rock Goethes.
Ja, Knopf. Die Knöpfe von Goethes Rock.
Ja, der es seinerzeit an Iffland, dem bedeutenden Schauspieler, weitergegeben hatte. Diese Tradition wurde eine Weile unterbrochen. Dann hat sie mit, ich mache jetzt einen großen Sprung, Martin Benrath bekommen. Und Martin Benrath hat verfügt.
Testamentarisch.
Und das ist eben der Stiftungszweck, wenn ich das so sagen darf, die bedeutendste Schauspielerin der Zeit, Schauspielerin der Zeit ist Suni Melles.
Habe Martin Benrath persönlich nie getroffen, weder mit ihm gespielt. Umso mehr.
Wo lagern diese Knöpfe?
Ja, die lagern jetzt bei mir. Ich habe Angst, sie zu tragen, weil ich sie nicht verlieren will. Das ist ja auch so ein bisschen den Bayerischen Verdienstorden, der landet dann eben in der Waschmaschine, die Rosette, und da kann man immer noch hingehen und eine neue bestellen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die verloren gehen, weil ich muss ja auch jemanden testamentarisch.
Eben, wenn sie...
Ja, ich muss es, glaube ich, jetzt machen, aber es schwankt immer. Dann finde ich das wieder toll oder den wieder toll. Dann sage ich, ich habe die Liste immer, streiche ich es immer wieder durch. Aber irgendwann werde ich es auf der Bank irgendwie hinterlegen.
Oder also Sie setzen sich, ich habe das immer wieder gelesen, auch mit der Arbeit Ihrer Kollegen auseinander, auch wenn Sie in diesen Produktionen nicht beteiligt sind. Also wir haben vorhin Ursula Strauss erwähnt, die Wiener Schauspielerin, die jetzt bei Hotel Sacher in wunderbarer Weise mitgespielt hat. Haben Sie das schon, wenn Sie ins Theater gehen oder Filme angucken? Gibt es da so im Hinterkopf so einen Raum, der schon überlegt, die könnte auf die Shortlist kommen, auf die Liste derer, die Satyrknöpfe eines Tages...
Immer, und man hat eigentlich zu wenig Satyrknöpfe dafür.
Sie sind eine, das will ich abschließend nicht unerwähnt lassen, Sie sind eine Schauspielerin, die mit ihrem Körper, ihrer Stimme, ihrem Geist, ihrer Seele arbeitet. Und das setzt eine bestimmte Ernährung voraus. Sie sind eine Bio-Ernährerin, überzeugte Anhängerin des biologisch angebauten Essens. Und befragt, was die drei wichtigsten Lebensmittel sind, haben Sie geantwortet, Ingwer, Datteln und Kaffeebohnen. Wie das?
Kaffee ist mein Elixier. Ohne Kaffee, ob ich in der Nacht oder in der Früh, das ist fantastisch. Ich liebe Kaffeegeruch, es entspannt mich sofort. Und Ingwer esse ich wegen meiner Stimme, und zwar roh, nicht in Tee oder so. Und was war das andere?
Datteln.
Ja, Datteln ist einfach, hat sehr viele Nährstoffe. Jetzt habe ich noch ein anderes, die Avocado. Und ich sehe, dass meine Kinder speziell auch der Konstantin, sehr gerne kochen. Das heißt, zusammen kochen, aber gesund und nicht, man kann ja mal zu denen und zu denen gehen. Ich sage immer, ich nehme Milch, haben Sie Milch? Ich sage dann nicht mehr Biomilch, haben Sie Milch von gestreichelten Kühen? Dann lachen sie wenigstens und sagen nicht, wieder Bio. Aber das hat auch mit der Liebe zum Körper zu tun. Und bei den Japanern ist es auch so was, wo man sagt, iss nie zu viel. Schau immer, dass du noch einen freien Platz hast in deinem Magen. Nicht zu viel essen, nicht zu viel schlachten, nicht zu viel. Ja, wir können es uns selber einteilen. Es wird einfach zu viel weggeworfen, zu viel. Und es ist wichtig, auch bei Waschmitteln oder so, dass man einfach schaut, halte dass es Maß. Gesund ist. Halte Maß, aber lebe gesund. Also das, du tust es ja in dich rein. You eat what you are. Ja. Also das ist es. Und man sieht es ja auch. Ich bin in dieser Wissenseite sehr eitel. Ich mag einfach nicht, wenn ich merke, jetzt verdaut das der Körper nicht und das gibt halt so Speckröllchen und so. Muss nicht sein. Man muss nicht so viel essen.
Maß und nicht so viel trinken. Und ihr, das haben wir ja schon gehört, ihr Alkohol ist die Musik.
Ja.
Ich bedanke mich, dass wir heute hier in Zürich haben sprechen dürfen bei Maya Burkhardts Frauengeschichten zu Gast. Ist und war heute Suni Melles.
Danke für das Gespräch. Es war mir eine große Ehre, in diese Frauenporträts mit eingebunden worden zu sein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.